Ja, willkommen zur zweiten Einheit heute Morgen. Und ich habe ja die Freude, mit euch die Erwachungsglieder näher kennenzulernen, unter die Lupe zu nehmen. Und möchte jetzt über Dinge sprechen, die die Praxis eines Menschen, der diese Erwachungsglieder entfalten möchte, unterstützt. Wo wir eigentlich vielleicht allzu selbstverständlich davon ausgehen, dass das schon behandelt ist, ist die ganze Sila-Thematik. Und jetzt werde ich mal schauen, ob ich das technisch hinkriege, euch was vorzulesen. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch hören. Ja, beziehungsweise das könnte er sogar. So, jetzt müsstet ihr das gekriegt haben. Seht ihr das? Achso, ich habe euch ja stumm geschalten.
Wir können nicken.
Ja, nein, jetzt habe ich euch auch wieder erlaubt, was zu sagen. Bin ja heute großzügig. Aber ich habe euch eine Lehrrede, die ich sehr schön finde, in den Chat geschrieben. Möchte die jemand vorlesen? Anke, du hast schon das Mikro an. Lies das doch bitte vor.
Okay. Samyutta Nikaya 46,11 Wesen. Erwachungslieder. Gleich wie etwa ihr Mönche alle Lebewesen die vier Haltungen einnehmen, indem sie zeitweise gehen, zeitweise stehen, zeitweise sitzen, zeitweise liegen, immer doch auf die Erde gestützt, von der Erde abhängig, diese vier Haltungen einnehmen, ganz ebenso nun auch ihr Mönche entfaltet der Mönch die sieben Erwachungsglieder und bildet sie aus, auf ethisches Verhalten gestützt, von ethischem Verhalten abhängig. Und wie? Da entfaltet der Mönch die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis gleichmütiges Betrachten, auf Zurückgezogenheit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Aufhören gestützt, die ihn zerfallen, loslassen, reizen.
Vielen Dank. Also ist, finde ich, eine sehr schöne Metapher. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wir eine Erde haben, auf der wir herumgehen können. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade, weil uns das manchmal so selbstverständlich vorkommt, sieht man ja jetzt, ohne dass ich jetzt da politisch werden möchte, sieht man ja auch, was wir Menschen mit der Erde so anstellen, wenn wir sie für zu selbstverständlich halten. Und ähnlich ist es mit Sila in unserer Dhamma-Praxis. Ja, kann sein, dass manche von uns da gar nicht mehr viel drüber nachdenken. Vielleicht, weil man das Gefühl hat, bei mir ist da sowieso alles in Ordnung. Vielleicht auch, weil das ein
Wir verstehen dich ganz
Thema
schlecht.
ist, das uns gar nicht so bequem ist, wo wir gar nicht so gern so viel drüber. Gerade unter uns westlichen Dhamma-Praktizierenden. Übenden ist das manchmal nicht so vorrangig im Bewusstsein. Ne? Wir wollen alle meditieren und zum nächsten Meditationsretreat. Und aber dass das etwas Fundamentales und ganz Wichtiges ist, das vergessen wir vielleicht manchmal. Und eigentlich schade, weil es gibt sogar eine Meditation extra zum Thema Sila. Also Sila ist natürlich zum einen mal der bewusste Entschluss, bestimmte sprachliche und körperliche Verhaltensweisen zu lassen, aus dem weisen Erwägen heraus, dass das uns selbst und anderen Schaden zufügt. Und Sila ist aber auch ein Meditationsthema. Eines, das wir ruhig einbauen können in unsere gesamte Dhamma-Praxis. Das muss auch ja nicht immer eine ausgiebige, stundenlange Meditation sein, aber eine tägliche Kontemplation, eine Auffrischung über die eigenen Sila, über Sila insgesamt, kann eben enorm hilfreich sein für die Dhamma-Praxis. Okay, weiß nicht, ob wir ein paar Audio-Qualitätsprobleme haben.
Es gab ein bisschen.
Ja, okay, dann würde ich euch doch bitten, die Kameras auszumachen, geht ja ganz einfach. Dann stehe ich mal ganz im Mittelpunkt, endlich. Imelda, wenn du es nicht findest, macht es nichts. Ich sehe gerade, jetzt hast du schon. Okay, auf einen oder zwei kommt es dann auch nicht an. Aber du hast es schon geschafft, super. Ja, also, eigentlich eine wunderschöne Sache, uns bewusst dazu zu entschließen, niemandem zu schaden und auch uns selbst gegenüber ein viel mehr als nur eine schöne Geste, sondern ein großes Geschenk, unser Verhalten so zu gestalten, dass wir uns selbst gut damit fühlen. Also würde ich auch gerade für diesen Kurs, ist ja vielleicht eine gute Möglichkeit, mal was, eine Gewohnheit zu etablieren, würde ich euch durchaus raten, jeden Tag, morgens und abends, eine Kontemplation über Sila mit einzubauen. Das kann zum einen sich darauf beziehen, dass ihr heute euer Leben in Worten und Taten wirklich so leben wollt, wie ihr euch das vornehmt, indem ihr zum Beispiel die fünf Sila euch wiederholt und wieder mit frischem Einsatz, frischer Absicht erfüllt und dann abends darüber nachdenkt, wie gut das heute funktioniert hat. Es kann aber auch allgemeiner eine Kontemplation über den Wert von Sila sein, dass sich über Sila zu erfreuen, ist nicht zu 100% abhängig davon, wie perfekt wir das hinkriegen mit den Sila, mit den eigenen. Ja, also können uns ja auch darüber erfreuen, dass es diese Qualität gibt und dass es schon viele Menschen, ja gar nicht unbedingt angefangen und exklusiv nur der Buddha, sondern viele Menschen auf dieser Welt da einen Zugang gefunden haben, wie sie ihr Verhalten so regulieren und gestalten, dass wirklich etwas Schönes dabei rauskommt. Und im Dhamma-Kontext eben auch dieser wunderbare Prozess der Entfaltung der Erwachensglieder. In den Lehrreden hören wir manchmal von den Sila, wie sie den Edlen lieb sind, die Arya-Kanta-Sila. Das wird normalerweise als ein Attribut genannt, das einen oder eine Strom eingetretene auszeichnet. Und jetzt, egal ob wir Strom eingetretene sind oder nicht, können wir das natürlich als ein Ideal hernehmen, nach dem wir uns orientieren können. Also diese Arya-Kanta-Sila. Und jetzt folgt immer, da werden immer die gleichen Attribute aufgezählt, wenn die in den Lehrreden erwähnt werden. Das ist, dass wir unser ethisches Verhalten, unser ethisches Verhalten soll folgendermaßen aussehen. Ohne Lücken, ohne Schwächen, ohne Flecken, konsequent. Habe ich schon gehört, dass Leute das dann auch fast unangenehm berührt, wenn sie das hören, weil sie das Gefühl haben, dass sie da unter Druck gesetzt werden, wenn das völlig Schwäche und lückenfrei und fleckenlos sein soll. Aber es ist eben ein Ideal, an dem wir uns orientieren und an nicht unbedingt ein Anspruch, den wir von früh bis spät an uns selbst stellen müssen. Also Sila ist ja keine Gebote-Liste, wo man dann von irgendwem bestraft wird, wenn das eine oder andere nicht klappt, sondern eine Übung hin zur Selbstverbesserung, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, hin zur Selbstentselbstung. Und dann haben wir einen interessanten Begriff. Also nachdem diese Reinheitsattribute kommen, was natürlich ein schöner Anspruch ist, dass man, ne, bei manchen Silas macht es ja auch total Sinn, zum Beispiel keine Lebewesen zu töten. Da hätte man schon das Gefühl, dass es wichtig ist, dass ohne Lücken zu machen und nicht zu sagen, ja, ein, zwei am Tag, da kann man halt nichts machen. Ja, da ist das dann schon eine schöne Sache, wenn man auch ganz genau ist. Und konsequent. Und dann kommt ein Begriff, das wird meistens übersetzt einfach nur mit befreiend. Und ich wollte es natürlich wieder genauer wissen und bin dann auf eine schöne Sache gestoßen. Und zwar ist das Wort, ich habe es jetzt leider mir das Pali vergessen, aber ich kann es euch noch nachliefern, nachgeschaut. Das bedeutet wörtlich befreit im Sinne von aus dem Stand eines Sklavens befreit und wieder ein Normalbürger sein. Ja, das gab es ja leider damals in Indien auch, Sklaverei, wo Menschen eben wirklich ihre Grundrechte genommen werden und wo sie unfrei sind und nicht mehr über sich selbst entscheiden können, weil sie sonst eben mit schlimmen Konsequenzen rechnen müssen. Und Sila zu halten, fühlt sich im Idealfall so an, als ob man aus der Sklaverei befreit wurde und nicht das Gegenteil. Ja, es geht nicht darum, dass irgendeine Macht von außen uns hier kontrolliert, sondern im Gegenteil, dass wir uns selbst frei machen von Einflüssen, die uns gar nicht recht sind. Und zwar innere geistige Impulse, von denen wir nicht wollen, dass sie in Sprache und körperlichen Handlungen sich tatsächlich ausdrücken. Dann wird gesagt, dass diese Sila von weisen Menschen gelobt wird, dass es unaufgegriffen ist und Sammlung fördert. Und da haben wir auch noch zwei wichtige Begriffe. Also auch Sila aufzugreifen macht natürlich nicht viel Sinn, weil wir uns dann wieder damit identifizieren. Das ist ja auch eine der ersten drei Daseinsfesseln, die wir überwinden wollen. Das Aufgreifen von Regeln und Riten. Also steckt da schon mit drin das Wissen, dass es sich hier um ein Instrument, um ein Werkzeug handelt und nicht um ein Dogma per se. Und das Ganze hat den Sinn, dass es die Sammlung fördert, beziehungsweise dass es unseren Prozess durch die Erwachungsglieder fördert, indem wir einfach gewisse unangenehme Situationen mit uns selbst, ein gewisses unangenehmes Selbstwertgefühl vermeiden können, wenn unser Verhalten so im Großen und Ganzen in Ordnung ist. Wir können auch, wie schon erwähnt, Sila auch dann zum Meditationsobjekt machen. Im Sila Anusati. Übrigens eine gute Möglichkeit, auch die Bhujangas, also die Erwachensglieder sozusagen, sagt man da, so denen so eine Starterhilfe zu geben, wenn vielleicht die Meditation nicht so recht anspringen will, weil man gerade es Gott was im Kopf hat oder gar nicht so motiviert ist, warum nicht einmal diese Idee von Sila, das Ideal von Sila sich verinnerlichen, ne? Durch das Erinnern daran, durch das Dhamma ergründen, was wir ja schon kennengelernt haben. Und dann kann da auch wieder eine Begeisterung, eine Einsatzfreude entstehen, die vielleicht gar nicht unbedingt das mit unserem eigenen perfekten Ziel da zu tun haben muss, sondern mit dieser erhabenen Idee, dass Menschen, sich so verhalten können, dass es großen Nutzen bringt. Also selbst wenn, was denke ich, viele Menschen auch erleben, darum baue ich das ja immer so ein bisschen ein, so die quasi die Sicherheitsklausel. Vielleicht auch aus dem christlichen Kontext, weil das da vielleicht mit mehr Druck besetzt ist, zumindest so wie das von manchen Kirchenträgern vermittelt wird. Dass das eine äußere Instanz ist, die das ganz streng beobachtet und wir dann eben Angst davor haben, was falsch zu machen. Und das geht hier gar nicht so. Es geht im Gegenteil darum, hier einen Anlass für Piti zu finden, indem man eben wieder erkennt, dass mit dem Einsatz einer gewissen Konsequenz, mit einer gewissen Selbstdisziplin, jetzt im positiven Sinne, auch wenn das Wort vielleicht gemischte Gefühle auslöst, so Konsequenz und Disziplin ja etwas, was auch sehr schöne Resultate haben kann, zumindest in dem Fall. Ich merke gerade, Zeit ein bisschen davonläuft. Aber das schaffen wir schon. Also so als auch einmal könnt ihr vielleicht heute mal ausprobieren in einer eurer individuellen Meditationen, dass ihr diese Begeisterung an Sila als ein Ideal verwendet, darüber zu kontemplieren und dann das Virya, diesen Willen, sich einzusetzen für etwas, dass das dann auch zu Begeisterung und Freude führen kann. Eine weitere Lehrrede, die ich euch zum Lesen empfehlen möchte, das wird sich heute nicht mehr ausgehen, denke ich, die auch noch einzubauen und vorzulesen, aber ich stelle euch jetzt hier, ups, dank meiner, oh, na, Moment, dank meiner unglaublichen technischen Begabung werde ich euch jetzt, na, oder doch nicht? Wollte ich euch noch den Link reinstellen, aber ich habe gerade gesehen, dass ich da technisch dann nicht so begabt bin, den falschen Link habe. Aber es ist auch aus der gruppierten Sammlung 46, die zweite Lehrrede. Könnt ihr vielleicht selber nachschlagen an Kundalia ist die Lehrrede. Ich kann es vielleicht auch bei der 10 Uhr Meditation euch noch einen Link reinstellen, wo ihr dann nur draufklicken müsst und die findet. So als kleine Hausaufgabe für heute, wenn euch mal untertags da eine Lücke habt, wo ihr was Kurzes auch lesen wollt. Und da geht es darum, dass auch das Üben der Erwachungsglieder seine Grundlage hat in den vier Achtsamkeitsgrundlagen und die wiederum eine Grundlage haben in einem dreifach guten Wandel, der auch viel mit Sila-Praxis zu tun hat und der dreifache gute Wandel auch etwas zu tun hat mit der Sinneszügelung, die auch Teil der Sila-Praxis ist, die in der Lehre, die schön beschrieben ist. Ein paar Worte noch zu den nächsten Erwachungsgliedern, die wir heute mal in den Fokus stellen, in der Meditation. In der Früh habe ich es ja auch schon eingebaut. Also wie von Dhammavicaya, Virya und dann Piti entsteht aus dem Dhamma ergründen oder einen Dhamma-Sachverhalt, Dhamma-Aspekt ergründen, diese Tatkraft entsteht und daraus dann Freude. Es ist, finde ich, eine sehr wichtige Lektion, die wir in der Meditation erfahren können, die aber weit über die Meditation hinausreichen kann. Und zwar, dass wir das Dhamma eine befreiende Wirkung hat, wenn wir es mit Verstand einsetzen. Ja, wenn das ist ganz wichtig und an dieser Stelle nochmal auf eine hochoffizielle Erlaubnis und Ermunterung, das, was ihr über Dhamma wisst, auch in eure Meditationspraxis mit einfließen zu lassen. Es ist nicht so, dass man jedes Mal von null anfangen muss. Das wird manchmal so genannt, mit einem Anfängergeist meditieren und so weiter. Aber warum nicht mit einem fortgeschrittenen Geist meditieren? Warum müssen wir unsere Erfahrungen und unser Wissen, das wir uns bis jetzt ja mit so viel Einsatz und so mühsam manchmal erarbeitet haben, warum nicht da immer wieder aufbauen und tatsächlich immer weiterkommen. Also die Lektion kann sein, wie befreiend Dhamma ist, wenn wir es mit Verstand einsetzen. Und aber eben oft auch nur, wenn wir es mit einem gewissen Einsatz machen. Ja, natürlich bringt das nichts, wenn man jetzt Theorien schwingt und dann da keine Taten folgen lässt in der Meditation. Und wenn wir es aber schaffen, diesen Einsatz zu tätigen und uns wirklich zu engagieren für das, was wir im Dhamma eigentlich schon wissen. Das höre ich ja ganz oft. Eigentlich weiß ich schon, worum es geht, ich muss es nur noch machen. Ja, dann machen wir es eben. Dann wird das Dhamma auch sein volles Potenzial entfalten. Und genau aus diesem Einsatz entsteht eben eine besondere Freude, die nochmal ganz anders ist, als wenn man jetzt in der Meditation sich mal schön auf den Atem konzentriert, zum Beispiel, oder schön Metta macht und dann Freude entsteht. Das ist natürlich auch schön und wichtig, aber die Freude im Kontext der Erwachungsglieder, die hat nochmal so eine bestimmte Tiefe. Darum denke ich, hat der Buddha sie auch nur mit diesem speziellen Attribut der inneren Freude oder der unweltlichen, überweltlichen Freude tituliert, aber dazu auch später noch mehr. Also was ist das für eine Freude? Es ist genau die Freude, am richtigen Weg zu sein, die Freude, sich einzusetzen für sein Ideal oder auch so das Gefühl der Selbstermächtigung, obwohl das jetzt im Dhamma-Kontext vielleicht komisch klingt, ne? Das Gefühl zu haben, ja, ich kann das in die Hand nehmen und meinen Frieden mir erarbeiten. Was natürlich mit der Überzeugung einhergeht, dass es tatsächlich möglich ist, durch den eigenen Einsatz, durch die eigene Willenskraft, in Anführungsstrichen, sich aus diesem sansarischen Kuddelmuddel rauszubuddeln. Und das finde ich sehr spannend und auch sehr wichtig im Hinterkopf zu haben, weil oft gerade dieser Aspekt der Konsequenz und Einsatzbereitschaft so aus unserem sonstigen Leben nicht unbedingt mit Freude besetzt ist, sondern eher mit dem Gegenteil. Ne? Da muss ich jetzt durch und da muss ich halt jetzt, das muss ich halt jetzt machen und das ist jetzt meine Verantwortung und dann setzt man schon irgendwie so ein grimmiges Gesicht auf. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was uns hier auch, unsere Progression durch die Erwachungsglieder fördert, dass wir das Virya als eine grimmige Aufgabe sehen. Ja, es ist vielmehr eine Aufgabe, bei der wir merken, dass wir ihr gewachsen sind und deswegen eine Freude in uns entsteht, die eben weit über so das normale, ich freue mich, wenn ich irgendwas bekomme, was ich mir gewünscht habe, hinausgeht. Also sich für sein Dhamma-Ideal einzusetzen, ist alles andere als irgendwie grimmig oder freudlos, sondern im Gegenteil eine ganz subtile Form der Inspiration und Begeisterung, die ein wichtiger Treibstoff ist auf unserem Weg durch die Herausforderungen, die der Weg zur Befreiung nun einmal mit sich bringt. Gut, ich merke gerade, ich bin schon am Ende meiner Redezeit angelangt und möchte auch gar nicht viel mehr sagen eigentlich, sondern euch noch einen guten Praxistag wünschen. mit Anregungen versehen seid ihr jetzt. Und ich hoffe, ihr könnt gut weiter praktizieren, sei es jetzt in einem zurückgezogenen Umfeld oder auch mit ein paar Alltagsherausforderungen. Ja, gibt es ja auch, dass jemand einem dann zum Beispiel auf den Schoß springt, hier im besten Moment, au, 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 sich dann gleich riecht an einer Übergriffigkeit. Und egal, wie immer euer Alltag auch aussieht, wünsche ich euch, dass da heute die Einsatzbereitschaft euch auch zu der Freude führt, die jemand erlebt, der oder die wirklich das Gefühl hat, ich mache was für mich und für alle. Und das Dhamma ist mir wichtig und das Wohlbefinden der Wesen ist mir wichtig. Okay, dann in dem Sinne, vielleicht hoffentlich bis 10 Uhr und viel Freude mit der Dhamma-Praxis.